Ich begrüße Frauke Kräuter. Sie ist Soziologin und Statistikerin. Sie ist Professorin an der Universität Mannheim für europäische Sozialforschung und Professorin für Statistik an der LMU München. Ihre Forschungsinteressen sind unter anderem statistische Modellierung und soziale Auswirkungen KI-basierter Entscheidungen. Und sie hat unter anderem eine deutsche Fallstudie zu Fairness im Algorithmic Profiling gemacht. Ihr heutiger Vortrag stammt aus diesem Kontext. Welche Versprechen für die Verbesserung des sozialen Lebens kann ADM halten und welche nicht? Potenzial und Grenzen automatisierter Fehlerreduktion in sozialen Daten. Bitte beginnen Sie, Frau Kräuter.
Hallo, ich weiß nicht, ob man mich schon hören kann. Herzlichen Dank für die Einladung.
Man kann Sie hören.
Perfekt, dann lege ich los. Ich habe mich sehr gefreut über den ersten Vortrag, den wir hier gehört haben von Professor Giegerenzer und konnte gleich ein paar Beispiele rausschmeißen aus meinem Vortrag, weil er so eine wunderbare Vorlage geliefert hat, wie ich mir das besser gar nicht hätte vorstellen können. Und möchte nochmal sozusagen zwei andere Aspekte beleuchten, die hier in diesem Kontext bei der Beurteilung von automatisierten Entscheidungssystemen, also diesem Automated Decision Making oder auch ADM genannt, wichtig sind im Blick zu haben. Mein Vortrag hat drei Teile. Ich werde anfangen mit dem Versprechen der KI-Systeme, auf die unintendierten Folgen eingehen. Wir haben ein bisschen dazu schon was gehört. Der Aspekt, der hier zusätzlich noch dazukommt, ist die Schwierigkeit, überhaupt Fairness dieser Algorithmen beurteilen zu können. Ja, also wir hatten ja eben schon den wichtigen Hinweis gehört, dass die Algorithmen untersucht werden. Aber die Beurteilung dessen, was man da tut, ist nicht immer so einfach. Darüber werden wir gleich sprechen. Dann werde ich im mittleren Teil kurz darauf eingehen, wie man vielleicht ganz anders über das Problem auch noch nachdenken muss und vor allem auch über die Rolle der Daten sprechen, die dort hineingehen, was mich zu dem letzten Teil bringt, nämlich die Frage, welche Daten haben wir eigentlich, um die Algorithmen zu speisen? Und welche Dateninfrastruktur hätten wir da gerne oder wäre sinnvoll, wenn man nicht sozusagen das Ganze gleich verbannt? Also fangen wir mit den Fallbeispielen an für das automatisierte Entscheiden. Ziel vieler, oder vielleicht anders angefangen hier, ich habe auf der rechten Seite, sehen Sie, Ihnen mitgebracht ein Hinweis oder ein Bericht, der veröffentlicht wurde vom Kompetenzzentrum öffentliche IT für KI im Behördeneinsatz. Da sind Erfahrungen und Empfehlungen gesammelt, abstrahiert, aber auch eine ganze Liste an Fallbeispielen, wo die Systeme eingesetzt werden. Die Autoren dieser Studie haben die Einsatzmöglichkeiten klassifiziert nach Einsätzen, die zur Planung, zur Entlastung, zur Überwachung, wie wir das gerade gehört haben, zur Einbeziehung von Bürgern und zur Entscheidungsvorbereitung dienen sollen. All dies sind Nutzungsmöglichkeiten, die sich lohnen. Bitte? Bin aber dankbar, dass wir hier trotzdem miteinander sprechen können. Also, ich hatte erwähnt, dass ich diese Bericht der des Kompetenzzentrum öffentliche IT empfehlen kann und dass dort die Anwendungen von ADM-Systemen in der öffentlichen Verwaltung gruppiert werden nach diesen fünf Einsatzgebieten. Was dort nicht so stark betont wird bisher, aber was ich ganz entscheidend finde, darauf hinzuweisen, ist, anders als bei den Beispielen, die Herr Gigerenzer genannt hat, im Einsatz der Justiz zum Beispiel, ja, wo eine Entscheidung getroffen wird, die einer Person durchaus ja auch schaden kann und vor allen Dingen, wo sozusagen das Problem, was da gelöst wird, ist der Versuch einer Skalierung oder einer Effizienz oder des Nachbauen von guten Richtern mit mehr oder weniger gutem Erfolg. Es gibt aber eine ganze Reihe von Einsatzmöglichkeiten, bei denen man versucht, das Problem der Ressourcenallokation in den Griff zu bekommen. Also, wie kann man entscheiden, wenn es zu wenig Ressourcen gibt, wer zunächst behandelt werden sollte? Ja, und zwei Beispiele hierfür, die in der Weise motiviert sind, das kommt ebenfalls aus Chicago, bei der ambulanten Versorgung von HIV-Patienten versucht man mit KI oder diesen Algorithmen vorherzusagen, wer am ehesten aus dieser Versorgung herausfällt und ob man, wo man intervenieren sollte. Man kann nicht bei allen intervenieren. Man möchte bei denen intervenieren, die das möglicherweise am meisten brauchen im Hinblick auf ihren Risikoscore. Ähnliches versucht zum Beispiel das AMS in Österreich. Die versuchen vorherzusagen, wer Gefahr läuft, langzeitarbeitslos zu werden und diese Personen zu priorisieren für Interventionen und Schulungsmaßnahmen. Auch das sozusagen motiviert durch knappe Ressourcen, ja, dass man entscheiden muss. Und die Frage ist, entscheidet das ein Individuum oder entscheidet das ein Algorithmus? Dieses Profiling von Arbeitssuchenden ist, wie Herr Gigerenzer ja auch schon erwähnt hat, ja keine neue Idee. Das gab es schon immer und auch im Einsatz von Menschen kommt das vor, ja. Im klassischen Fall hätte man hier eine Einschätzung durch einen Berater, also einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin im Jobcenter, die entscheidet, wer wann und wie Unterstützung erhält. Das Problem, was wir dabei haben, ist, dass diese Art von Entscheidungsfindung durchaus ineffizient sein kann und auch subjektiv. Denn wir wissen aus der Forschung, dass natürlich wir Menschen auch bei Entscheidungen Heuristiken anwenden, wie wir das gerade gehört haben, oder einfach auch müde werden im Tagverlauf und möglicherweise am Nachmittag oder Abend anders entscheiden würden als in der Früh. Die Alternative dazu sind regelbasierte Einschätzungen, das heißt Einschätzungen, bei denen es eine ganz klare Abfolge gibt, auch dafür haben wir vorhin Beispiele gesehen, wo die Regeln vorab festgesetzt sind. Das Problem, was man hier sieht oder diskutiert oder diejenigen, die diese Algorithmen propagieren, sagen, dass diese Art der Zuweisung durchaus auch ineffektiv sein kann, weil man nicht unbedingt für alles vorab schon eine Regel erstellen kann. Die Hoffnung deshalb, dass man algorithmenbasierte Entscheidungen nimmt, die Vorhersagemodelle generieren, um zu bestimmen, ob man sich für ein bestimmtes Programm qualifiziert und welches Programm denn am besten wäre für die jeweilige Person. In der Hoffnung, dass dies dann effizient, effektiv und hoffentlich auch objektiver ist über die Gesamtzahl derer, die hier unterstützt werden sollen. Diese Art von Algorithmic Profiling gibt es in einigen OECD-Ländern bereits im Einsatz, in USA seit 96, in Österreich seit 2019 und zwischendrin finden wir Australien, Dänemark, Belgien und die Niederlande und Irland. Möglicherweise auch heute schon mehr, die Übersicht stammt aus 2019. Die unintendierten Folgen dieses Einsatzes von automatisierten Entscheidungen stellt ganz klar in Frage und zielt auf das ab, was wir vorhin hörten von Professor Gigerenzer, dass es hier ein Risiko gibt eines Bias, also einer Verzerrung der Entscheidungen, die auf Algorithmen basieren, und zwar immer dann, wenn die Modelle auf historischen Daten trainiert werden und diese Daten ebenfalls Fehler beinhalten. Beziehungsweise wenn sich die Welt ändert zwischendrin. Herr Gierenzer hat das formuliert, wenn sozusagen wir eine instabile Situation haben, funktioniert es nicht, oder andersrum, wenn wir eine stabile Situation haben, funktioniert es. Ich möchte Ihnen ein Beispiel dafür einmal zeigen, dass Sie das sehen, ja, was wir meinen mit historischen Trainingsdaten. Über die Jahre hinweg habe ich immer im Sommer einmal auf Google Image Search, also Suchwort eingeben und Bilder bekommen anstatt Text, das englische Stichwort University Professor eingegeben. Und über Jahre habe ich immer ein ähnliches Bild diesem, was Sie hier sehen, bekommen. Durchaus Altersdiversität und möglicherweise auch ethnischer Hintergrund oder Hautfarbendiversität, aber trotzdem alles Männer. Ja. Und das ist nicht verwunderlich, dass im Internet die Assoziation dieses in englischen neutralen Wortes Professor hier der häufigste, der wahrscheinliche, die wahrscheinliche Repräsentation gezeigt wird, aber ist natürlich nicht unbedingt das, was ich mir gehofft hätte. Die Literatur oder die Informatiker, die sich mit ADMs beschäftigen, versuchen deshalb, diese Modelle zu verbessern. Ja. Und es gibt eine große Debatte darüber, ob man bestimmte Attribute, die in den Algorithmen verwendet werden, herauslassen soll oder bewusst mit hineinnehmen, um Kategorien wie zum Beispiel Alter oder Geschlecht oder Herkunft ein gleiches Treatment zukommen lassen kann. Also dass man, dass die Vorhersagemodelle ähnlich gut die verschiedenen Teile der Bevölkerung repräsentieren, vorausgesetzt natürlich, die sind in den Trainingsdaten so vorhanden. Sind sie nicht vorhanden, dann schwächt das die, in Anführungszeichen, Objektivität der algorithmischen Entscheidungen. Es gibt mittlerweile auch andere Ansätze, Fairness herzustellen, also gleich gute Vorhersagen für alle Bevölkerungsgruppen, unter dem Stichwort Group Fairness oder Individual Fairness oder Multiple Group Fairness werde ich nicht darauf eingehen, können wir aber auch später nochmal diskutieren. Was sehr wichtig ist, ist die Überlegung, wie kann man überhaupt die Algorithmen daraufhin anschauen, ob sie fair sind oder nicht, sprich gleich gut funktionieren für alle Teile der Bevölkerung. Ja? Also ist im Fall der Justiz, ja, ist eine Vorhersage für einen jungen Mann mit afroamerikanischem Hintergrund, ist das Modell der Vorhersage da genauso gut wie das für einen weißen alten Mann zum Beispiel, ja, oder eine weiße alte Frau. Denn man hat bei diesen Modellen immer das Problem, dass man hier, wenn man sich das anschaut, falsch negativ und falsch positives haben kann. Ja? Also für jede Vorhersage kann ich ja das korrekt vorhersagen oder falsch vorhersagen und in beide Richtungen. Und diese Typ 1 und Typ 2 genannten Fehler und die korrekt negative Vorhersage eines Outcomes und die korrekte positive Vorhersage eines Outcomes, diese vier Zellen lassen sich in eine Reihe von Metriken umwandeln, die Sie natürlich jetzt hier nicht alle auswendig lernen müssen oder brauchen. Ich wollte es nur mal zeigen, dass es hier eine ganze Reihe an Metriken gibt, mit denen man beurteilen kann, ob jetzt für bestimmte Subgruppen diese Metriken, also zum Beispiel der Anteil der falsch positiven Fälle an allen vorhergesagten Fällen oder der Anteil an falsch negativen Fällen an allen Fällen, ob die für alle Gruppen gleich gut funktionieren. Nehmen wir das Beispiel der Gesichtserkennung, das wir im Vortrag vorhin gehört haben. Da gab es falsch positives und das skaliert, dass für die gesamte Bevölkerung wir dann sehr viele Fälle stoppen würden. Besonders dramatisch ist das aber, wenn das dann bestimmte Bevölkerungsgruppen ungleich häufig trifft, ja, dann würden wir von einem unfairen Algorithmus sprechen. Nun ist das Problem, dass diese Fairness-Metriken inkompatibel sind. Man kann die ineinander überführen, ja, wenn man sich die Falsch-Positiv-Rate anschaut, dann setzt sie sich zusammen aus der False-Discovery-Rate, der False-Negative-Rate und der Prävalenz der Bevölkerungsgruppe, die wir uns hier anschauen. Richard Burke, ein Soziologe und Statistiker in den USA, hat das zusammengefasst, dass die Lektion, die man hier lernt, ist, dass es einfach nie funktionieren wird, also zumindest nicht, wenn nicht alle auf der Hauptdiagonalen sitzen, wenn nicht alle in den grünen Boxen sitzen, dass es nicht funktionieren wird, dass man allen auf allen Metriken gerecht werden kann. Ja. Es gibt also hier einen inhärenten Zielkonflikt. Man kann entweder optimieren, dass man sehr genaue Vorhersagen trifft oder optimieren, dass man für alle etwa gleiche Vorhersagen trifft. Aber man wird es nicht schaffen können, ein Modell zu generieren, das sozusagen für alle Gruppen das für bestmögliche Vorhersagemodell liefert für diese jeweilige Gruppe. Ja, und das ist schade, aber ist so, ja. Muss man jetzt mit umgehen. Das heißt, man muss entscheiden, worauf kommt es an? Und da wird die Statistik und die Informatik uns nicht unbedingt weiterhelfen, sondern eigentlich sind wir da gefragt, uns zu überlegen, welche Verteilungsprinzipien sollen denn bei so einer Ressourcenverteilung angelegt werden. Ja? Also zum Beispiel, will man, dass alle gleich gut versorgt sind? Ist das die Prämisse? Ja? Also verteilt man die Ressourcen so, dass auf die verschiedenen Individuen, sodass die nach der Hinzugabe einer zusätzlichen Ressource die gesamtgesellschaftliche Ungleichheit minimiert wird. Oder sagt man, man verteilt die Ressourcen genau an die, die sich das verdient haben. Also im Falle der Arbeitssuchendenhilfe an diejenigen, die in das Sozialversicherungssystem eingezahlt haben oder historisch benachteiligt wurden. Oder man nimmt ein Gerechtigkeitsprinzip, das davon ausgeht, dass man sich sozusagen fokussieren sollte auf diejenigen, die deren Ressourcen unterhalb eines bestimmten Schwellenwert liegen und sie deshalb diese Ressourcen brauchen. Oder man sagt, man möchte diese Präventions- und Vorsorgemaßnahmen auf die konzentrieren, die am stärksten benachteiligt sind in der Gesellschaft. Oder ein letztes hier, die für alle hinterher die gleichen Möglichkeiten schaffen. All dies sind Verteilungsprinzipien, all dies sind Gleichheitsprinzipien, die man sich vorstellen könnte. Und wir als Gesellschaft müssen entscheiden, welche angewendet werden. Die Algorithmen selbst können diesen Teil nicht. Ja? Und je nachdem, welches Prinzip hier zugrunde liegt, werden die Regeln auch anders ausfallen. In den Trainingsdaten können die Algorithmen nur lernen, was in der Vergangenheit passiert ist. Das heißt, sie können sich gesellschaftlichen Veränderungen nicht anpassen. Es sei denn, man programmiert Heuristiken hinein, wie vorhin erwähnt, dass man die Recency-Heuristik sozusagen die Daten aus der jüngsten Vergangenheit priorisiert im Algorithmus. Aber generelle Prinzipien, wohin will man hin in der Gesellschaft, muss man zusätzlich dem Algorithmus diesen Hinweis geben. Und das ist passiert zum Beispiel bei Google in dieser Image-Suche, die ich vorhin angesprochen hatte. Da änderte sich innerhalb von einer Woche das Ergebnis und sah plötzlich so aus, dass wir hier einen hälftigen Anteil Frauen haben auf diesen Bildern. Und ich habe dann mit dem Team von Google gesprochen, die dafür zuständig waren. Und das war ganz bewusst. Ja, die haben den Algorithmus so geändert, dass es dann eine Vorgabe gab, dass hier in gleichen Anteilen die Geschlechter repräsentiert werden sollten. Ja. Und dann ist natürlich für diejenigen, die diese Daten nutzen und versuchen, damit ein Abbild der Gesellschaft zu bekommen, sicherlich auch übers Ziel hinausgeschossen worden, weil in den meisten Ländern, denen ich mich umtreibe, wir leider weit davon entfernt sind, hier alles paritätisch besetzt zu haben, aber das nur als Fußnote. Ja, aber Sie sehen da hier, das ist eine Entscheidung, die eine Gesellschaft treffen kann oder in dem Fall eine Firma, ja, und dann durchaus starke Konsequenzen hat auf die Ergebnisse dieser ADM-Systeme. unten drunter liegen aber die Daten, die verwendet werden. Ja? Und auch hier muss man sich überlegen, woher die kommen und von wem sie fehlen, dass man sie eben oft nicht berücksichtigen kann und deswegen die Algorithmen so unterschiedlich schlecht sind in der Vorhersage für bestimmte Bevölkerungsgruppen. Die Datenströme sind vielfältig. Wir haben das auch im vorherigen Vortrag schon gehört. Das ist nicht nur Social Media, das ist, sind mittlerweile jetzt noch mehr mit der Digitalisierungsstrategie der Bundesrepublik Daten aus Ämtern und amtlichen Vorgängen. Das ist in der Medizin, das ist jeder Shoppingcart, den man füttert online und selbst offline, wenn man irgendwelche Kundenkarten hat bei Geschäften, um dafür einen Bonus zu bekommen. Oder auch natürlich Fitness-Tracker und IoT-Device, die man mit sich herumträgt. Nicht jeder partizipiert aber in all diesen Datensammlungsmöglichkeiten auf die gleiche Weise. Ja. Das heißt, wir haben Löcher in den Daten, wir haben Teile der Bevölkerung, die uns hier fehlen und möglicherweise auch systematisch fehlen. Das heißt, wenn jetzt Algorithmen lernen, sagen wir mal, auf Röntgenbilder Krebstumoren zu erkennen, ja, und sich bestimmte Bevölkerungsgruppen oder bestimmte Ethnien hier unterscheiden, wie das auf den Bildern aussehen würden, dann würden diese Algorithmen das nicht so gut lernen für die Bevölkerungsgruppen, die von denen weniger Daten vorliegen. Nun ist zum Glück im Gesundheitswesen bei vielen Dingen der Mensch der Mensch der Mensch, aber bei manchen Dingen eben auch nicht. Und in anderen Entscheidungen, wo ADM-Systeme eingesetzt werden, können so fehlende Werte durchaus große Konsequenzen haben. Ganz simples Beispiel, Schrittzähler, wie wir sie in den Telefonen oder in der Smartwatch finden, werden oft trainiert einfach mit den Mitarbeitern in einem sogenannten Dogfooding an den Technologiefirmen. Und das heißt aber dann, dass das eben auch wieder überwiegend männliche Läufer sind und die Schrittzähler deshalb gleich funktionieren. Ein bewusster Umgang mit Daten und die Fehlerquellen, die in die Daten hineinfließen, ist deshalb sehr wichtig. Wer wie ich in der Vergangenheit viel mit Umfragedaten sich beschäftigt hat, ist vertraut oder hat möglicherweise den sogenannten Total Survey Error Framework gesehen. Hier hat man für das Generieren von Statistiken, wie sie aus Umfragen kommen, sprich man zieht eine Stichprobe, man versucht die Leute in eine Survey zu rekrutieren, man bekommt Antworten auf Fragen. Für jeden Schritt, der hier bei der Datensammlung passiert, benannt und Aufmerksamkeit, ein Spotlight darauf gebracht, wo hier Fehler entstehen können. Ja? Dass man die falschen Leute zieht, dass manche systematisch nicht mitmachen, dass man hinterher, wenn man versucht, durch Gewichtung auszugleichen, wer fehlt, einen Fehler macht. Aber auch, dass man vielleicht in der Weise, wie man die Frage stellt, gar nicht das misst, was einen ursprünglich interessiert hat oder dass die Leute, die die Fragen beantworten, dabei Fehler tun, absichtlich oder unabsichtlicher Art. Gleiche Prinzipien muss man an jede Datenquelle stellen. Ja? Also bei jeder Datenquelle gibt es in diesem Strom, der die Daten generiert, Fallstricke und es ist sicherlich hilfreich, an die eigenen Daten diese 8 kritischen Fragen zu stellen oder noch mehr. Die Liste kann man sicherlich verlängern, aber die Frage ist wirklich, misst man das in den Features, was einen wirklich interessiert? Im Vortrag vorhin hatten wir das hübsche Beispiel mit den Schulbussen und den gelb-schwarzen Streifen. Das war ein markantes Merkmal, aber nicht unbedingt das, was einen wirklich interessiert. Ist die Messung reliabel? Gibt es systematische Fehlerquellen in den Messungen, die dann das Gesamtergebnis entsprechend verzerren? Sind alle relevanten Personengruppen in den Daten? Gibt es Personengruppen, die ihre Daten bewusst zurückhalten? Liegen genug Informationen vor, um fehlende Daten zu ersetzen und möglicherweise Fehler in der Messung auch zu modellieren? Wissend, dass es so Datenlücken gibt, ja, ist natürlich die Frage naheliegend, wie schließen wir diese Vorhersage und Datenlücken? Und das können auch hier KI-Einsätze sein. Am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung gab es ein Projekt, bei dem der auch in einer Befragungssituation, wenn Leute angeben, welchen Beruf sie machen, Und da im Freitext sagen, ich koche und ein paar Angaben darüber, was und wo, dass dann der Algorithmus automatisch nachschaut, wo ist dieser Beruf möglicherweise zu klassifizieren in den amtlichen Klassifikationen und dann Nachfragen vorschlägt, ja, also eine Interaktion, wie eine Konversation mit der Person betreibt, in der Hoffnung, dass das Ergebnis dann besser ist. Andere Möglichkeiten sind immer mal wieder und auch vor kurzem wieder vorgeschlagen worden, dass man vielleicht möglicherweise von denen, die Daten liefern, dass man denen Fragen stellen kann über ihr nahes soziales Umfeld, was sie sehr gut kennen, um ein bisschen Informationen greifen zu können um diejenigen, die man nicht erfasst. Das hat sehr gut funktioniert, zum Beispiel bei der Vorhersage oder Abschätzung von Impfquoten. Generell ist es so, dass wenn wir uns angucken, was es für bestimmte Datentypen gibt, wir in der Vergangenheit immer eine Situation hatten, dass wir sehr aufwendig Datensammlung organisiert haben am Anfang und dann die Auswertung der Daten relativ einfach ist. Wenn sich jetzt die Welt so verändert, dass bei wichtigen Entscheidungen, wie die, die wir heute Abend hier diskutiert haben, Text und Sprache und Bilder und IoT, digitale Datenspuren, mehren, dann muss man im Blick haben, dass die Sammlung dieser Daten zwar automatisiert erfolgt, aber die längst nicht so gut geplant ist. Das heißt, das Risiko für einen Fehler sowohl in der Messung als auch in der Abdeckung, also von wem hat man Daten, hier durchaus größer ist. Ja, und dass viel mehr Arbeit eigentlich nach dem Bekommen der Daten noch hineingesteckt werden muss, damit man nicht irgendwelchen falschen Schlüssen aufsieht. Eine Möglichkeit kann es sein, diese zwei Datenströme zu verlinken, ja, und dadurch insgesamt bessere Datenbasisen zu schaffen. Dürfen wir das? Kann es ein bisschen schupprig werden, wenn man so viel Daten und Verlinkungen hört. Bei der Datennutzung geht es mir immer so, dass ich denke, da muss ich überlegen, in welchem Kontext. Wenn ich meine Füße schützen will und bin am Berg, dann möchte ich Wanderschuhe haben. Wenn ich meine Füße schützen will und bin im Watt, dann sind Gummistiefel besser. Ein Problem, was wir derzeit haben in unserem Datenschutzansatz, ist, dass wir jetzt sehr versuchen, Daten auf die gleiche Weise in jedem Kontext gleich zu schützen. Und das hat zu Recht, denke ich, auf Kritik gestoßen, wenn man sich die Werke von Helen Nissenbaum anschaut. Sie hat das Konzept von Privacy in Kontext propagiert, zu sagen, die Leute können durchaus unterscheiden, in welchen Situationen das angemessen ist, dass sie ihre Daten weitergeben und in welchen Situationen das nicht angemessen ist. Und wir hatten zufälligerweise vor Beginn der Pandemie in 2019 Leute gefragt, ob sie akzeptieren würden, dass ihre Daten für die Bekämpfung einer Pandemie genutzt werden würden. Und also generell im Gesundheitsbereich und im Nicht-Gesundheitsbereich, und haben hier deutlich eine Verschiebung gesehen, dass sagen während der Pandemie die Bereitschaft durchaus da auch gestiegen ist. Ja, es ist nicht so, dass hier völlig kontextfrei immer agiert wird. Aber es ist richtig, dass die reine Frage, wenn man eine Webseite besucht oder ähnliches, ja, nach der Bereitschaft Daten zu geben, eigentlich die Individuen völlig überfordert. Ja. Und man deshalb auch mit leichten Variationen in der Art und Weise, wie man die Frage stellt, also zum Beispiel, ob man betont, dass es hier einen Vorteil gibt oder einen Nachteil, oder indem man die Frage am Anfang platziert oder am Ende, deutlich Unterschiede bekommt in den Zustimmungsraten. Und dann muss man sich schon fragen, wie ernst kann man diese Einschätzungen nehmen und wenn sie denn überhaupt gelesen werden. Ich würde deshalb, und wenn wir hier Datenschutz auch mit debattieren, sagen, wenn man hier weiterkommen will, muss man das Prinzip der Five Safes oder Ähnliches nutzen, was wir in den USA versucht haben, im Rahmen der Coverage Initiative zu tun, dass man sagt, man braucht wirklich Datenströme für Projekte, die uns als Gesellschaft weiterbringen. Ja, es gibt Projekte, bei denen der Einsatz von KI und ADM-Systemen sinnvoll ist und auch gut gemacht werden kann. Aber er muss gemacht werden von Leuten, die das ernsthaft tun und nicht mit kriminellen Energien behaftet sind. Er muss passieren in Settings, die sicher sind und bei denen auch die Daten sicher sind. Und auch der Export der Ergebnisse muss überprüft werden, dass nicht aus Versehen Informationen über die Individuen nach draußen gelangen. Und damit möchte ich abschließen. Ich denke, KI hat ein hohes Potenzial für viele Effizienzsteigerungen und Verbesserungen von Entscheidungen, aber wir müssen die unintendierten Externalitäten im Blick haben. Die Ungleichheit ist nicht immer unintendiert. Wie wir gesehen haben, es gibt verschiedene Definitionen von Gleichheit und wir brauchen Transparenz nicht nur der Algorithmen, sondern auch der gesellschaftlichen Debatte. Die Ziele können da variieren. Wir kommen allerdings nicht weiter, wenn wir mit lückenhaften und fehlerhaften Daten arbeiten, und eine Infrastruktur zu bauen, die uns das ermöglicht, wird sicherlich noch eine große Aufgabe über die nächsten Jahre. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank für diesen Vortrag. Mir wurde gesagt, dass Sie eher so eine harte Zeitgrenze haben, aber wäre vielleicht noch ein oder zwei Fragen möglich oder wollen wir das eher so jetzt ab?
Ja.
Okay. Gibt es denn hier Fragen? Da hinten gibt es eine. Gibt's hier Fragen? Ja, da gibt es eine Frage hinten. Oder doch nicht? Ah ja, okay. Wunderbar. Dann, ich sehe jetzt hier erstmal nichts so weit. Ja, also, okay, also hier gibt es auf alle Fälle viele. Moment, da gab es eine Meldung. Ja. Da, jetzt ist das Mikro da. Okay, wunderbar.
Ja, vielen Dank für den schönen Vortrag und auch nochmal diese wunderbare Engführung auf die Frage nach den Daten. Und was mich vor allem interessiert, ist, was ist eigentlich die temporale Dimension von Daten? Also inwieweit wird eigentlich die temporale Dimension mitgedacht in der Entscheidung, also beispielsweise verarbeiteten KI-System. Das fand ich ganz wunderbar, dass Sie darauf hingewiesen haben, 1996 die ersten Entscheidungsalgorithmen und damit auch Datenaufbau über eben so Profiling. Welche Rolle spielt da eigentlich, wie alt die Daten sind? Oder spielt das eine Rolle?
Genau, also wie wir an dem Beispiel mit dem Image Search gesehen haben, ich denke, der temporale Aspekt ist unglaublich wichtig und ohne jetzt alle Algorithmen, weil viele sind Blackboxy, angeschaut zu haben, weiß ich doch von denen, zumindest bei denen ich oder Kollegen mitgearbeitet haben, dass häufig in so einem ersten Cut diese zeitliche Dimension übersehen wird oder nicht mit berücksichtigt. Also man kann hier, wenn man Modelle trainiert, die Trainingsdaten so schneiden und auch Trainings- und Testdaten so organisieren, dass man sagt, man muss die mit berücksichtigen. Ja? Also man sollte zum Beispiel auch nicht was auf neuen Daten trainieren und auf alten testen und also zeitliche Inkonsistenzen da generieren. Aber Sie haben da schon ein bisschen den Finger in die Wunde gelegt. Das ist bei Weitem noch nicht so integriert oder Standard generell das zu tun. Und in manchen Anwendungsfällen, und dort wird ja KI-Entwicklung stark getrieben, also wenn ich vorhersagen möchte, ob jetzt jemand in der nächsten Sekunde auf eine Werbung klickt, ne, da spielt die Zeit nicht so eine große Dimension. Das ist eh alles sehr schnell und dann kann die vielen Datenmengen, die man da online generiert, kann sowieso keiner alles aufheben und nudeln. Ne? Das ist viel zu teuer. Aber in Kontexten, in denen wir hier im gesellschaftlichen Kontext unterwegs sind, da spielt das durchaus eine große Rolle, weil sich eben die Daten über einen längeren Zeitraum strecken und weil sich die Gesellschaft möglicherweise an manchen Stellen schneller ändert. Also nehmen wir mal an, das Beispiel Geschlecht als eine Kategorie. Ja. Die Trainingsdaten in den meisten Fällen haben nur binäre Geschlechterkategorien, wenn sie Labels haben. Und das ist heute dann inadäquat.
Okay, wunderbar. Herzlichen Dank. Haben wir noch Zeit für eine kleine Frage? Okay, ganz klein. Ich nutze mal die Chance, dass ich hier nämlich auch stehe und mit der Expertin dazu zu sprechen oder zu fragen. Es gibt ja so oder was ist denn Ihre Meinung dazu oder Ihre Position, dass ja bei diesen statistischen Analysen von bestehenden Datenbeständen, da kommt ja erstmal so ein statistisches Ergebnis raus und das aber als Vorhersage zu bezeichnen, braucht ja schon ziemlich viele Grundannahmen über gesellschaftliche Dynamiken. Können Sie vielleicht dazu noch was sagen? Das, glaube ich, ist sehr, sehr spannend. Wenn
und zwar, ich denke, das kann alles nur funktionieren, wenn es einen Schulterschluss gibt zwischen den Sozialwissenschaftlern, in dem Fall von sozialwissenschaftlichen Anwendungen, ja, also den oder Medizinern im Fall von medizinischen Anwendungen und den Informatikern oder Statistikern, die die Algorithmen entwickeln. Ja, das wird nicht ohne gehen. Man braucht den Kontext. Man muss ein Verständnis haben über das Problem. Man kann das nicht separat entwickeln. Ja.
Wunderbar. Wunderbar. Dann herzlichen Dank für den Vortrag und den Austausch. Und wir gehen dann weiter, aber noch einen abschließenden Applaus. Und dann Dankeschön.
Ganz herzlichen Dank.